Ja, super. Ja, es waren schon immer Lieder, die mich in schwierigen und bewegten Zeiten berührt und geprägt haben. Oft stand ich vor herausfordernden Fragen. Manchmal war ich mit Gefühlen der Schwere konfrontiert. Weißt du, und dann hörst du ein Lied im Radio, ein Lied aus der Lieblingsplayliste auf Spotify oder von einer Lobpreis-CD und du fühlst dich gepackt von den Worten, die da so musikalisch dargeboten werden. Kennst du das? Lieder vermögen uns zu berühren, unsere Seelen, die sich in der Welt ähnlich wie ein Schiff auf dem Meer auf und ab bewegen. Und manchmal ist es voller Freude unterwegs, manchmal gerät sie die Seele in Bedrängnis. Ein anderes Mal liegt sie einfach nur auf dem glasklaren und ruhigen Meer und genießt die Ruhe und der Schönheit und die Schönheit dessen, was sie umgibt. Doch immer wird die Seele von Liedern begleitet. Das war schon immer so. Von Liedern, die sie bewegen und auf dem Weg über das Meer begleiten. Daher ist heute auch das Thema die Psalter, ein Ausdruck seelischer Zerrissenheit. Luther schrieb in seiner Vorrede zu den Psalmen Folgendes: Ein menschliches Herz ist wie ein Schiff auf einem wilden Meere, welches die Sturmwinde von allen vier Himmelsrichtungen hin und her treiben. Von hierher stößt Furcht und Sorge vor zukünftigem Unglück. Von dort her fährt Gram und Traurigkeit über gegenwärtiges Übel. Und von da weht Hoffnung und Vermessenheit im Blick auf zukünftiges Glück. Von dort bläst Sicherheit und Freude über gegenwärtigen Gütern. Alte Luthersprache, aber im Grunde genau das Gleiche, was ich gesagt habe. Die Seele ist wie auf einem Meer, auf dem es auf und ab geht. Die Psalter oder die Psalmen, wie wir sie kennen, ist eine Sammlung von vielerlei solcher Erfahrungen. Sie spiegelt das Leben wider, wie es nun mal ist. Das habt ihr ja schon öfters mal von mir gehört. Eine Fahrt auf dem Meer mit seinen Höhen und Tiefen. Und mich hat der Psalter schon immer als Ganzes sehr berührt. Die Psalmen, also die Lieder, wie es übersetzt heißt, waren für mich schon immer etwas ganz Besonderes im biblischen Kanon. Und wenn ich mal nicht weiß, was ich lesen soll oder was gerade dran ist, welches Buch, welchen Brief ich lesen könnte, und ich denke, irgendwie finde ich gerade keinen Zugang zur Bibel, dann lese ich die Psalmen. Psalme gehen immer. Denn die Psalmen, so empfinde ich es, sind der Spiegel meiner eigenen Seele. Gefühle, Fragen und Regungen in meiner selbst. Dinge, die mir bekannt sind, die ich selbst empfinde und auch oft im Unterbewusstsein bewege. Die Psalmen sind ein wichtiges Element in der Gebetstradition Israels. Das gottesdienstliche und private Beten Israels war von Anfang an von Liedern, also von Psalmen begleitet, welche die unterschiedlichen Lebenserfahrungen beinhalten. Sie gehören zum Alltag der Menschen, auch in den Zeiten des Neuen Testaments. So klingen zum Beispiel im Lobgesang von Maria die Worte aus Psalm 103 durch. Und als Jesus nach Jerusalem hineinreitet auf dem Esel, singen die Menschen aus Psalm 118. Und all das sind Worte als Ausdruck der Freude. Jesus selbst in Bezug auf die Psalmen, wenn es darum geht, seinen Weg bereits in den Liedern Israels zu erkennen. So sagt er, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Ja, wo denn? Im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und Jesus zitiert auch die Psalmen in seiner allergrößten Not und seinem unaussprechlichen Leid, indem er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Und weiter, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Psalm 31. In den Psalmen wird die Bibel durchlebt von der Schöpfung, Lebensfragen, Leid, Trauer, Wut, Freude, Verheißung, Hoffnung und Heilsfragen. Die Psalme kann man daher in die 8 folgenden Arten unterscheiden. Zum einen Hymnen, zweitens Lieder von Gottes Thronbesteigung, Lobpreis, Klagelieder des Volkes, aber Königspsalmen, Klage des Einzelnen, Danklieder des Einzelnen, prophetische Psalmen, Weisheitsliteratur. Und daran sieht man schon diese unglaubliche Vielfalt des Psalters. Luther schreibt über die Psalmen, es könnte wohl eine kleine Bibel heißen, darin alles, was in der ganzen Bibel steht, aufs Schönste und Kürzeste gefasst, zu einem feinen Handbuch gemacht und bereitet ist. Die Lebenswelt des Alten Testaments und des Neuen Testaments kennt das Leben, wie es nun mal ist. Das Alte und das Neue Testament kennt das Leben, wie es nun mal ist, so wie du es kennst. Sie kennt es als ein Schiff auf dem Meer, mit seinen Höhen und Tiefen. Die Lieder Israels, die Psalmen, spiegeln diese Vielfalt wider. Allein auch darin, dass viele, viele Menschen diese Psalter mitgestaltet haben, war dir das eigentlich bewusst? Es ist nicht nur ein Autor wie David, sondern es sind viele. Viele, die uns namentlich bekannt sind, wie David, Asaf, die Söhne Korachs. Es sind auch Namen wie Salomo, Mose, Jeduthun, Heman, die prägend waren für die Entstehung dieser Lieder. Es sind Lieder, die aus einer breiten Masse für eine breite Masse geschrieben sind und somit die Lebenswelt widerspiegelt, die die Menschen kennen. Lob und Dank, Trauer und Leid, Wut, Verzweiflung und Klage, Hoffnung und Bekenntnis, Anbetung und Freude. Ja, warum rede ich denn so viel über die Psalter, über den Psalter? Warum quatsche ich so viel darüber? Ich tue das, weil ich den Eindruck habe, dass wir oft zu wenig über dessen Bedeutung wissen. Der Psalter, also diese 150 Psalme, haben eine enorme Bedeutung für die Menschen gehabt. Eine enorme Bedeutung. Und das bis in die heutige Zeit. Diese Klassiker von Paul Gerhardt, geprägt von Psalmen. Denn diese Lieder zeigen uns, dass Gott dieses Leben kennt. Sie zeigen uns, dass Gott diese Vielfalt, diese Höhen und die Tiefen als ein einheitliches Bild nicht verneint, sondern bejaht. So ist das Leben halt nun mal. Und er möchte es auch als solches in der Bibel integriert haben. Und das hat er. Und das ist für mich ein enormer Trost und eine Ermutigung für ein ehrliches Leben in der Nachfolge Jesu. Und ich glaube, dass dieser Jesus seinen Jüngern auch ein Umfeld für ein ehrliches Leben in der Nachfolge geboten hat. Jemand, der die Psalmen so vielfältig in seinem Leben integrierte, weiß um das Leben, wie es nun mal ist, und den damit verbundenen, bewegten, menschlichen Seelen auf dem Meer des Lebens, wie deine und meine. Und glaubt ihr denn nicht, oder glaubt ihr, dass er diesen Seelen nicht auch Raum gegeben hat? Glaubt ihr, dass in der Nachfolge der Jünger Jesu als Schüler und Schülerinnen, wie wir es in meiner letzten Predigt ja auch gehört haben, dass da nicht Raum war für diese bewegten Seelen, die diese Psalmen ja so, sozusagen geatmet haben? Glaubt ihr, da war nicht Raum für diese Seelen? Doch. Ich glaube das mit ganzem Herzen und daher ist mir wichtig, dass auch wir als Gemeinde jede Seele, jeden Menschen ein Umfeld, ja einen weiten Raum geben, damit er auf diese Weise ehrlich und authentisch glauben kann. Folge mir ehrlich nach und lerne mein Joch, ist der Aufruf Jesu, wenn er an Petrus und Andreas vorbeigeht. Folge mir ehrlich nach. Mit all dem, was das Leben ausmacht und was deine Seele bewegt, und lerne mein Joch. Joch steht ja für die Lehre dieses Rabbis. Ja, und lerne dieses Joch. Und wie beginnt nun der Psalter? Wisst ihr das? Wie beginnt der Psalter, dieses poetische Meisterwerk im Ganzen? Wie beginnt der? Psalm 1. Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seine Weisung Tag und Nacht. Wohl dem heißt es da, oder gesegnet ist, heißt es zu Beginn, der nicht folgt dem Rat der Frevler, der Reschaim, die Frevler. Gottlosen, die Frevler, die Gottlosen stehen hier im Kontrast zu dem Gesetz, zu den Weisungen des Herrn. Es wird häufig für Menschen benutzt, die das Leben anderer bedrohen oder unschuldige Menschen das Leben nehmen. Es wird für Menschen verwendet, die andere schänden, Götzendienst praktizieren, andere berauben, unterdrücken und sich den Reichtum erzwingen. Sie verkörpern das Gemeinschaftszerstörende, die innere Disharmonie und Unruhe. Sie werden im Text weiter beschrieben als Sünder, Menschen, die verfehlt das Leben gestalten, die nicht auf dem Weg des guten Lebens sind, sondern weiter sich als Spötter erweisen, als übermütig, zügellos, gewissenlos, frech. Habt ihr da gerade bestimmte Gesichter vor Augen? Die gibt es auch in unserer heutigen Zeit. Auch manchmal, wenn ich in den Spiegel schaue. Aber ich denke da gerade auch an die Politik und all das, was gerade in dieser Welt passiert. Wo Schändung stattfindet, wo Gewalt stattfindet, Unterdrückung. Nun ja, davon rät der Psalter ab, wenn es um das Leben geht. Wenn es um die Fahrt auf dem Meer geht, mit seinen Höhen und Tiefen geht, hat sich der Weg des Frevlers nicht als gut bewährt. Aber es geht ja auch nicht darum, ja, dass der Gerechte keine Gemeinschaft hat mit Menschen, die diesen Gott einfach noch nicht kennen oder ihm fernstehen. Es geht nicht darum, dass man sich absondert und keine Gemeinschaft hat mit Menschen, die diesen Gott noch nicht kennen. Aber so habe ich es zum Teil kennengelernt, so dass sich kleine christliche Bubbles gebildet haben, in denen natürliche Freundschaften zu noch Nicht-Christen eine Seltenheit wurden. Seltsam, wo Jesus selbst doch diese Gemeinschaft pflegte. Wie sieht das bei dir aus? Psalm 1 mahnt davor, sich der Idee, dem Geist, der Spur, dem Pfad des Frevlers anzuschließen, sondern vielmehr Lust am Gesetz des Herrn zu haben. Das hebräische Wort für Lust meint, Interesse und Gefallen am Gesetz zu haben. Es geht um den tiefen Wunsch und das Begehren am Gesetz als den Zweck und das Ziel all meines Strebens. Es geht um die Anerkennung der Worte Gottes als das Wertvolle in meinem Leben. Als die Grundlage für ein gutes Leben auf dem Meer. Und was für mich zu dem grundlegenden Lebensprinzip wird, über das ich alle Zeit nachsinne, Tag und Nacht. Jesus hat in der Jüngergemeinschaft den Grundstock gelegt, dies einzuüben. Nicht einfach nur rational zu verstehen, sondern einüben. Mitten im Alltag, bei Jesus, der die Erfüllung des Gesetzes ist. Und bei Jesus lernen wir, über das Meer zu fahren, ohne gleich aus der Haut zu fahren. Ohne gleich aus der Haut zu fahren, wenn es mal stürmisch wird. Ich wiederhole das nochmal. Bei Jesus lernen wir, über das Meer zu fahren, ohne gleich aus der Haut zu fahren, wenn es mal stürmisch wird. Bei ihm lernen wir, das Leben in seiner Fülle zu betrachten. Wir lernen Dankbarkeit und Vertrauen. Wir lernen aber auch, unsere Masken abzulegen und ehrlich zu sein mit unserem Kapitän Jesus. Denn er packt uns nicht in ein enges Korsett. Wir hatten schon mal ein Korsett angehabt. Friedel, du? Hast du gerade eins an? Früher. Ja. Ihr kennt das, gell? Peter, hast du auch schon eins angehabt? Manchmal müsste man das vielleicht machen, damit man das ein bisschen nachempfinden können, wie das wirklich sich so anfühlt, ne? Aber dieser Jesus packt uns nicht in ein Korsett, dass wir nicht mehr atmen können. Im Gegenteil, er löst es und führt uns in die Freiheit, in eine authentische Beziehung zu ihm, wo wir atmen können und woran wir Freude und Lust haben. Schauen wir doch mal in unser Leben. Wie sieht das bei dir aus? So, über was denke ich denn so Tag und Nacht nach? Da sind wir bei dem Thema Ehrlichkeit. Ich habe mich viel zu lange von frevelhaften Gedanken verunsichern lassen. Darüber, wie viel man verdienen sollte, wo man Urlaub machen kann, was nach außen hin gut aussieht, welcher Status mich glänzen lässt, was Spaß und den Anschein macht, wie ich vielleicht schnell wieder abnehmen kann und eine ansehnliche Figur bekomme. Und da ich das nicht schaffe, verarsche ich meine Seele ein wenig, indem ich mir eine neue Uhr kaufe und die Leute hoffentlich auf meine Uhr gucken, anstatt auf ein paar Unebenheiten. Und dabei erinnert man sich an neulich gelesene Social-Media-Beiträge, Artikel und YouTube-Videos von Menschen, die meinen, Antworten auf diese Fragen zu haben. Tagsüber sind wir in unserem Alltag, wir hören Radio auf dem Weg zur Arbeit, wir schauen Nachrichten, lassen uns und unser Herz durch Maybrit Illner und Markus Lanz erschrecken und schauen bei Facebook und Instagram triviale, also belanglose und inhaltslose, sinnlose Banane-Videos, die keinen Sinn ergeben. Ich möchte hier nicht sagen, dass die von mir jetzt aufgezählten Dinge von Grund auf böse sind. Das ist ja Quatsch. Ich selbst habe auch Instagram, ich schaue auch Maybrit Illner und es ist ja auch manchmal gut und auch informativ. Aber ich möchte sagen, dass wir täglich die Entscheidung treffen können, welche Dinge wir gewähren, unser Leben eine Ausrichtung zu geben. Da haben wir jeden Tag die Entscheidungsgewalt drüber. Welche Dinge in unserem Leben den Grundton angeben. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Dur und Moll. Und ich mag Dur am liebsten. Denn all das durchdringt unser Leben. Es prägt und es formt. Und dann leiten wir dadurch sogar noch toxische, also giftige Prinzipien für unser Leben ab, welches ein falsches Welt- und Gottesbild beinhaltet und die besagen, all diese Dinge, an diesen Dingen sehe ich, dass ich gesegnet bin. Und dann wundern wir uns, dass es eng wird. Das Korsett sich wieder um uns herumschlingt, sich das Leben im Kreis dreht, Angst sich ausbreitet in unserer Seele und wir auf dem Meer des Lebens nicht zur Ruhe kommen. Und dabei sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst und euer Herz erschreckt nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. An Gott glauben heißt, Jesus zu vertrauen. Mein Leben ihm anzuvertrauen, um den Weg Jesu zu gehen und ihn einzuüben. Ihn einzuüben. Die Nachfolgegemeinschaft ist eine Gemeinschaft des Einübens. Ist euch das klar, wenn wir hier sitzen, was wir da eigentlich dann tun? Und wenn wir hinterher zusammen Mittag essen und wenn wir dann wieder nach Hause gehen und in unserem Alltag sind, dass das Thema Nachfolge eigentlich ein Einüben ist. Nicht nur verstehen rational, ich glaube an Jesus, sondern ich tue Jesus. Also ich möchte das verinnerlichen, was er gesagt hat, wie er das Leben sieht. Ich möchte diesen Grundton hören. Ich will ihn selber spielen können. Werden wie Jesus heißt, nicht nur schwarz-weiß alle Gesetze befolgen, sondern es heißt, ein neuer Mensch zu werden, einen neuen Blick auf die Welt zu haben und ein gutes Leben zu führen. Wir wissen alle, dass das gar nicht so einfach ist und wir viel Geduld mit uns selbst brauchen. Wir haben Geduld mit anderen, aber wir haben die wenigste Geduld mit uns selbst, oder? Der Psychoanalytiker Erich Fromm schreibt in seinem Klassiker Die Kunst zu lieben Folgendes. Wenn man sich eine Vorstellung davon machen will, was Geduld ist, braucht man nur ein Kind beim Laufen lernen zu beobachten. Es fällt hin und fällt immer und immer wieder hin und versucht es doch von Neuem. Es gelingt ihm immer besser, bis es eines Tages laufen kann, ohne hinzufallen. Was könnte der Erwachsene alles fertigbringen, wenn er bei Dingen, die ihm wichtig sind, die Geduld und die Konzentration eines Kindes hätte? Erich Fromm meint hier auch mit dem Wort Konzentration bei sich sein. Das ist so ein Synonym. Also wenn wir doch nur die Geduld eines Kindes hätten und wenn wir doch auch nur wie ein Kind bei uns wären und uns darauf konzentrieren, was könnten wir dann erreichen? Und wenn ich so in das Leben meiner Kinder gucke, ne, war ja auch klein und das war ja bei mir genauso, aber wenn ich mir dann das Leben meiner Kinder bis heute angucke, wo ich dann denke, alter Verwalter, was haben die Krasses geschafft? Von einem Kind, das gerade mal die Augen aufmachen konnte, als es aus dem Mutterleib kam, über das Laufen, über das Verstehen, bis hin, wo die Leila und der Noah jetzt sind. Das ist ja ein enormer Wachstum. Das ist ja was Enormes, was da passiert. Was haben die erreicht? Und da finde ich, hat Erich Fromm recht, dass wir oft mehr Geduld mit uns selber haben müssen. Und bei uns sein, und bei Christus, der in mir ist, und die Disziplin ist immer und immer und immer wieder zu versuchen. Glücklich ist der, gesegnet ist. Gut geht es dem, der sich nicht auf diesen unguten Geist stützt und ihm nicht gewährt, auf diese Weise giftig, toxisch auf ihn einzuwirken. Sondern wer Freude hat an dem, was Gott uns auf seinem Weg mitgeben will, es einübt, der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen. Jetzt sind wir ziemlich poetisch, ne? Jetzt kommen wir in Bilder und so. Das ist für viele Menschen manchmal fremd. Aber so heißt es im Psalm 1, Vers 3 weiter. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter, sie welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Luther schreibt zu Psalm 1, dass der Psalter nichts anderes ist als eine Schule und Übung der Affekte. Also zu lernen, mit den Dingen umzugehen, die affektartig hochkommen. Ja, also kennen wir ja, ne? Wenn mich irgendjemand nervt, wenn ich gerade konzentriert bin, dann kommt es affektartig hoch und man sagt, oh, nerv mich. Ja. Oder wenn ich im Auto sitze und vorne der Raft einfach nicht das Grün ist, dann kommt es affektartig hoch. Fahr doch! Also es gibt Dinge in uns, die affektartig hochkommen. Und darauf sagt Luther, der Psalter ist sowas. Er ist ein Spiegel dessen. Er ist das Einüben, er ist eine Schule der Affekte. Wie gehe ich mit diesen Dingen um, die mir auf dem Meer begegnen, wenn es mal hoch und runter geht? Wenn wir in der Schule Jesu sind, lernen wir zu vertrauen und den Weg Jesu zu verinnerlichen. Und wie geht es denn nun einem Baum in der Wüste? Wie geht es dem? Wie fühlt er sich? Ha? Schlecht? Unterschiedlich? Ziemlich dürr. Ha? Und unter Umständen auch ganz schön beschissen. Würden andere sagen. Ja. Also, er lechzt eigentlich nach jedem Tropfen, nach jedem einzelnen Tropfen und versucht, aus jedem Tropfen was rauszuholen. Der Baum, sagen auch Garten- und Landschaftsbäumer, der ist Garten- und Landschaftsbauer, Gärtner, der Baum ist gestresst. Immer auf der Suche. Immer dabei, neue Quellen ausfindig zu machen. Und da stelle ich fest, das ist ja meine Beschreibung. Ja, den gibt es da, ja. Es gibt immer noch einen Tau, aber der Boden ist trotzdem sautrocken, ne? Und also jedenfalls stelle ich fest, irgendwie, das bin ja ich, ne? Bin gestresst. Ich schaue nach jedem Tropfen, halt Ausschau. Bin immer auf der Suche nach Dingen, die mich erfüllen. Ja. Wer aber seinen Wert auf das legt, was Gott über ein gutes Leben sagt, der ist wie ein Baum umgeben von Wasserbächen. Was will uns denn dieses Bild sagen? Also, hä? Kein Mangel an Wasser. Genau. Es will nicht sagen, dass alles perfekt ist, dieses Bild. Das wissen wir ja auch. Ja? Und dass alles reibungslos funktioniert oder dass nicht mal auch ein Wind kommt und das Ganze. Aber was will uns denn dieses Bild sagen aus der damaligen Zeit? Es will uns sagen, der Baum weiß, dass er versorgt ist. Das ist der springende Punkt an diesem Bild. Gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, zeigt, dass dieser Baum versorgt ist. Und seine Seele spricht, ja, unsere Seele spricht dann: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Was kann uns helfen, den Weg einzuüben? Das ist doch jetzt so die springende Frage. Was hilft uns dabei? Jetzt haben wir uns den Psalter mal als Ganzes angeguckt und den Fokus auf Psalm 1, wie das denn so beginnt. Und ich fand das jetzt auch sehr spannend zu sehen, dass Jesus sagt: Folge mir nach, ja, und lerne mein Joch. Und dieser Psalter beginnt damit, dass wir nicht folgen sollen dem Frevler. Also dieser Idee, ne, dieses, sondern unsere Augenmerk haben sollen auf die Weisungen des Herrn. Und Christus ist die Erfüllung dieser Weisungen, dieses Gesetzes. So, aber was kann uns denn helfen, das einzuüben? Und da habe ich mal drei Dinge jetzt rausgesucht, oder für mich, die mir wichtig geworden sind. Nochmal so Basics. Und das eine, was uns helfen kann, das einzuüben, ist das Wort Gottes lesen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere jetzt auch schon wieder, das war ja klar. Ja, aber ich sag mal auch so, die Nachfolge ist auch manchmal so einfach. Es ist manchmal gar nicht so kompliziert. Aber das Lesen im Wort Gottes, das ist diese Quelle, wo wir das einüben, wo wir uns davon prägen lassen, was Gott über das Leben sagt. Und da einfach mal so eine Idee, mach doch mal so eine 11-Wochen-Challenge. Also so eine 11-Wochen-Herausforderung. Ja? Jeden Tag 2 Psalme zu lesen, dann bist du durch. Ja? Und als nächste Herausforderung, such dir doch mal so einen Tandempartner. Sag doch einfach mal, keine Ahnung, hier, Friedel. Ne? Friedel sagt sich jetzt: Mensch, ich suche mir jetzt jemanden, die Elvira, ja, und wir lesen jeden Tag 2 Psalme. Das machen wir so. Und ab und zu rufen wir uns an und fragen: Hey, wie läuft's bei dir? Hast du die letzten Tage die Psalme gelesen? Und dann kann man sich so ein bisschen austauschen und sagen, was einen vielleicht ermutigt hat. Ja, und so umgekehrt auch. Einfach mal so dieses bewusste Lesen im Wort Gottes in den Psalmen. Das zweite ist Gebet und Anbetung. Ich weiß nicht, warum da oben jetzt eins steht, hat er verschoben. Ist Gebet und Anbetung. Beginne deine Gebete mit Dank. Das habe ich nachdem ich so wieder meine Erfahrungen mit dieser Gnade und Liebe Gottes gemacht habe, habe ich mir das vorgenommen, meine Gebete mit Dank zu beginnen. Und es auch mal auszuhalten, wenn ich ein bisschen überlegen muss und dann nicht gleich mit der Bitte zu kommen. Sondern ich halte es einfach mal dann auch ein paar Sekunden aus und lasse das mal wirken, was an Dank noch hochkommt. Ja? Und vor allem such dir eine Gemeinschaft zum Gebet. Es kann ja auch im Hauskreis sein oder es kann auch, wie gesagt, der Freitagabend, unser Gebet. Wir können da auch miteinander im Gespräch sein, ob die Zeiten dafür gut sind oder ob wir noch zusätzliche Zeiten bräuchten, wo wir zusammenkommen. Gemeinschaft zum Gebet. Und das Dritte ist Seelsorge. Und das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dir zu sagen, werde ehrlich. Werde ehrlich, denn auch deine Seele ist eine Seele auf dem Meer. Es ist eine bewegte Seele. Uns alle beschäftigen Dinge. Und manchmal haben wir zu wenig Geduld mit uns selbst und wir können es uns selber nicht eingestehen, dass wir vielleicht mal es brauchen zu reden. Und ich will dir hiermit sagen, es ist okay. Das ist völlig gut so. Nimm das in Anspruch. Rede mit einem erfahrenen Menschen, zu dem du Vertrauen hast. Und lass deiner Seele mal freien Lauf. Heute sagen wir, kotz dich mal aus. Und lass Gutes hineinsprechen in dein Leben. Ja? Die Psalter, ein Ausdruck der seelischen Zerrissenheit. Zwischen Lob und Dank, Trauer und Klage, Hoffnung und Bekenntnis, Vorausschau. Eine kleine Bibel, die alles beinhaltet, wie Luther sagt. Genau, ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir für dieses kompakte Komposium Psalter, für die Psalmen 150 an der Reihe. Ich danke dir, dass uns dieses Buch zur Verfügung steht. Ich danke dir, sehen zu dürfen, dass dieses Buch auch viele, viele Menschen in der damaligen Zeit durch die ganze Geschichte hindurch geprägt haben. Wir wollen dich bitten, dass es auch uns prägt. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, darin zu lesen. Ich danke dir, dass darin Ermutigung ist, dass darin Klage ist, dass darin Leid ist, dass darin Hoffnung ist, dass darin Zweifel ist, dass darin Bekenntnis und Vorausschau ist. Ich danke dir, dass wenn ich nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll zu lesen, wenn ich für das eine oder andere weniger Begeisterung gerade empfinde, dass die Psalter so etwas sind, was immer geht. Einfach lesen und die Psalmen beten vor dir. Und dafür danke ich dir für die Möglichkeit. Und ich bitte dich für uns als Gemeinschaft, dass wir lernen, mit den Psalmen einzuüben, wie du dir das Leben vorgestellt hast, ein gutes Leben zu leben. Ein Leben, das wertvoll ist. In dem es Raum hat für all die Dinge, die mich bewegen. Lass es uns einüben, ehrlich zu sein, voreinander, miteinander. Unsere bewegte Seelen gegenüberzustellen und einander zu sagen, gell, ist ganz schön stürmisch hier. Und auf der anderen Seite die Ruhe zu genießen, wenn der Sturm weg ist. Und einander zu sagen, gell, so schön ruhig grad. Und dass wir das dann auch zusammen feiern dürfen in deiner Gegenwart, vor dir, vor deinem Thron, in der Anbetung. Lasst uns miteinander immer wieder die Anbetung suchen. Amen.